Herzlich willkommen zur letzten regulären Purple People Talk Folge vor dem Saisonende. Das wissen wir ja mittlerweile schon aufgrund des Ergebnisses in der letzten Woche. An meiner Seite heute bei dieser letzten Folge Sven Schür und Stefan Starke. Hallo in die Runde.
Moin Moin. Hi.
Ja, eine Sache, die wir noch nicht wissen, auch wenn natürlich jeder dazu eine Meinung hat und auch jeder mittlerweile mit Spekulationen dabei ist, was wohl passieren wird und was nicht. Es ist jetzt mittlerweile klar, die Playoffs wurden verpasst. Zum dritten Mal in den letzten 4 Jahren, zum zweiten Mal hintereinander. Seit der letzten Playoff-Saison hat man nicht mehr über 500 gestanden. Und deswegen sind natürlich jetzt vor allem die Rollen bei den Entscheidungsträgern in Frage gestellt. Vor 2 Jahren hat man die Verträge noch verlängert. Letztes Jahr gab es natürlich auch gewisse Diskussionen, aber da ist niemand ernsthaft davon ausgegangen, dass da jemand gefeuert wird. Dieses Jahr sieht das ein bisschen anders aus. Der Black Monday ist nur noch wenige Tage entfernt. Wie ist eure Meinung dazu? Bei wem seid ihr der Meinung, dass er gefeuert werden sollte und bei wem nicht? Also gerade natürlich jetzt bei Head Coach und GM die Frage. Und im Anschluss daran, was glaubt ihr, was passieren wird? Also erst eure eigene Meinung dazu und dann, was ihr glaubt, was passieren wird.
Ja, ich finde, es gibt so zwei Szenarien, die ich präferieren würde. Das eine, also erstmal, Mike Zimmer muss für mich weg. Da gibt es für mich kein Wenn und Aber. Er ist ein genialer Defensive Coordinator. Er hat aber in den letzten 2, 3 Saisons einfach gezeigt, dass das Spiel ein bisschen an ihm sich vorbei entwickelt hat, dass er nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist und seine Entscheidungen, unter anderem was die Offense angeht, überhaupt die In-Game Decisions und auch die Fokussierung auf bestimmte Positionsgruppen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Von daher ist für mich Mike Zimmer der Erste, der gehen muss, auch wenn wir ihm sehr dankbar sein können, weil wir hatten davor dunkle Zeiten. Aber wenn man ehrlich ist, geht das jetzt seit Jahren nicht mehr voran, das stagniert und das ist jetzt einfach Zeit für einen Neuanfang, meiner Meinung nach. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit dem GM Rick Spielman? Da kommen so ein bisschen meine zwei Szenarien, die auch ein bisschen mit Kirk Cousins zu tun haben, den wir heute ein bisschen weniger besprechen, haben wir ausgemacht und uns dann in der Saison Abschlussfolge genauer mit ihm ja, befassen. Entweder man macht wirklich diesen harten Rebuild, dann geht von mir, dann sollten meiner Meinung nach beide gehen. Dann brauchen wir auch einen neuen GM, auch wenn es bei Spielmann nicht so eindeutig ist, weil Spielmann hat seine Vorteile, besonders in der Draft, in der Draft-Action, in der Free Agency agiert er nicht immer so glücklich, aber beim Hard Rebuild sollten beide gehen. Oder wir machen eben das zweite Szenario, dementsprechend würden die Vikings eher ein Soft Rebuild durchführen, dann müsste man sich überlegen, was man mit Kirk Cousins macht. Auf jeden Fall wäre ich dann dafür, dass man Rick Spielman behält. Ich habe ja gesagt, wir werden in der Saisonabschlussfolge da nochmal länger drüber sprechen, gerade die Personalie Kirk Cousins. Wichtig ist aber, finde ich, zu sagen, dass Rick Spielman ein besserer General Manager ist als Mike Zimmer, ein Head Coach. Ob das jetzt reichen sollte, sei dahingestellt. Aktuell, das war ja auch noch deine Frage, Jonas, was wir uns wünschen, bin ich dafür, dass wir wirklich einen harten Rebuild machen. Dass wir manche Veteranen gehen lassen, darunter eben auch Kirk Cousins und dann mit auch einem neuen GM, mit einem neuen Head Coach in den nächsten Jahren neu aufbauen und voll angreifen werden.
Ja, dem kann ich im Prinzip nur zu 100% zustimmen. Also genau, was du gesagt hast mit Mike Zimmer, sehe ich es genauso, dass man ihn eigentlich nicht mehr halten kann, auch nachdem wie er sich zuletzt präsentiert hat mit seiner, ich sag mal, autoritären Art, allen anderen die Schuld zu geben, nur sich nicht, seinen Rookie-Quarterback quasi unter den Bus zu werfen und zu sagen, der ist nicht NFL-tauglich. Das hat für mich halt auch mit Mannschaftsführung und so weiter nicht mehr viel zu tun. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass Zimmer nicht mehr zu halten ist. Und das das wünsche ich mir auch wenn wir, wie du gesagt hast, ihm sehr dankbar sein dürfen und können, dass er die Franchise wieder nach vorne gebracht hat nach den schweren Zeiten. Was Spielman angeht, würde ich sogar noch ein drittes Szenario reinwerfen, nämlich das, was auch die Broncos gemacht haben, das, was sie mit John Elway gemacht haben, dass man ihm im Prinzip einen anderen Job gibt. Elway wurde ja zum President of Football Operations befördert, wie auch immer man es dann benennen will, und ist quasi weiter dabei, hat aber nicht mehr das finale letzte Wort, was Kaderentscheidungen angeht. Das halte ich auch für eine sinnvolle und mögliche Variante, weil ich es genauso wie du sehe, Stefan, dass Spielman definitiv gezeigt hat, dass er durchaus gut draften kann, auch wenn, ich sag mal, die letzten Jahre jetzt, was die Erstrunden-Picks angeht, Justin Jefferson mal ausgeklammert, jetzt nicht so wahnsinnig überragend waren. Aber ich glaube schon, dass er ein fähiger General Manager oder ein fähiger Front Office Guy sein kann. Von dem her würde ich mir sogar wünschen, dass er in irgendeiner Form den Vikings erhalten bleibt. Als General Manager jetzt nicht unbedingt. Genau, das wäre meine Meinung dazu.
Ich glaube auch, und es ist, wir haben ja innerhalb der Community auch viele Diskussionen in den letzten Tagen über gewisse Videos gehabt, über gewisse Podcasts, wo eben gewisse Szenarien da aufgeworfen sind. Und jetzt gestern hat Darren Wolfson, der ja, wie schon oft hier im Podcast gesagt, so mit einer der zuverlässigsten Leute ist, wenn es um Personalentscheidungen, Verträge etc. geht, nochmal gesagt, also wenn er einen Betting-Favorite benennen müsste, dann wäre es genau das Szenario, was Sven gerade gesagt hat. Das heißt, wir haben eine Demotion by Promotion, das heißt, man nimmt ihm quasi Macht über das Roster und über die Tagesentscheidungen weg, indem man ihn quasi in eine höhere Rolle befördert, indem man ihm eventuell noch einen kleinen Paycheck dazu gibt, also sagt, hier, du bist jetzt eben President of irgendwas, gibt ihm also halt nochmal einen neuen Titel, gibt ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, damit es halt wirklich nach einer Beförderung aussieht, aber im Endeffekt holt man halt da vor allem dann einen neuen Mann rein, der einfach nochmal über das Roster schaut und der da einfach auch nochmal einen komplett voreingenommenen Blick hat, weil ich meine, wir haben in den letzten Jahren, und das ist auch nicht per se schlecht, immer wieder darüber gesprochen, dass die Vikings ja durchaus immer gewillt sind, ihre Spieler auch zu belohnen, ihre Spieler zu halten, und das macht auch bei den Agenten einen guten Eindruck und einen guten Ruf, aber ich glaube, dass man bei den Vikings eben doch zu dem einen oder anderen Spieler in den letzten Jahren ein bisschen zu viel Verbindung entwickelt hat, um es mal so zu sagen, also ein bisschen zu sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ein bisschen zu sehr sich an diese Spieler gebunden hat, obwohl eventuell ihre Zeit schon vorbei war, ein bisschen zu sehr eben in diese Schiene gegangen ist, Leute für vergangene Leistungen zu belohnen, anstatt die Verträge auf die vermutlich kommenden Leistungen auszurichten. Ich finde eigentlich das beste Beispiel dafür ist aktuell der Vertrag von Adam Thielen oder eben auch der von Harrison Smith vor der Saison. Also das sind halt zwei Verträge, die einerseits eben natürlich eine Belohnung für das sind, was die Spieler in den letzten Jahren gemacht haben, aber eben nicht das ausdrücken, was man jetzt in den nächsten Jahren noch von ihnen erwarten kann. Also in den nächsten Jahren sind beide Spieler aller Voraussicht nach deutlich overpaid, weil sie halt einfach mittlerweile über 30 sind, weil ihre Leistungen eben doch mittlerweile abnehmen. Nicht wirklich stark, sie spielen beide noch gut. Aber man merkt es schon. Und da ist es, glaube ich, einfach auch im General Manager Room, also in der Front Office insgesamt, einfach mal wieder gut, jemanden von auswärts reinzuholen, der einen ganz neutralen Blick auf dieses Roster wirft, der ganz neutral nochmal bewertet, wo stehen wir eigentlich, weil auch das ist ja was wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder angesprochen haben, dieses Selbstscouting, dieses Wissen, wo man gerade ist, wie gut das Roster ist und ob jetzt gerade ein Rebuild ansteht oder ob man noch in einem Contention-Fenster ist, in dem sich die Vikings ja noch gewähnt haben, und da einfach jemand Neues drin zu haben, der eben da keine Verbindung zu hat, der keinen dieser Leute geholt hat und der mal ganz offen und ehrlich sagt, wo stehen wir denn eigentlich? Wen brauchen wir noch in der Zukunft und wer ist vielleicht eher entbehrlich und von wem sollte man sich vielleicht eher trennen? Das ist halt, glaube ich, schon etwas, was den Vikings sehr gut tun würde. Deswegen eben da so ein Rollentausch, dass man eben Spearman befördert, in Anführungszeichen, und dann aber eben einen neuen GM mitbringt, der dann eben das Tagesgeschäft führt und eben auch einen neuen Headcoach aussucht. Das ist ja dann das Erste, was ansteht. Das wäre, glaube ich, schon sehr vorteilhaft. Über einen Headcoach brauchen wir nicht reden. Ich glaube, jeder ist mittlerweile der Meinung, dass Zimmer seine Zeit leider überschritten hat. Auch ich habe persönlich nichts gegen den Mann und auch ich bin ihm sehr dankbar für das, was er gerade in der ersten Hälfte seiner Amtszeit gemacht hat. Aber ich glaube, es ist schwierig, das noch zu vermitteln, ihn da jetzt doch noch weiter zu beschäftigen. Ich glaube auch die Tatsache, dass eben jetzt mittlerweile solche Geschichten rauskommen, wie bei diesem Vetternwirtschaft-Artikel, dass es mittlerweile Spieler gibt, die sich anonym äußern zu sowas. Das zeigt schon, dass da auch sich im Lockerroom ein paar Dinge entwickelt haben, die einfach nicht mehr gut sind und da brauchst du einfach einen Neuanfang. Und ja, es scheint so im Moment zu sein, dass es darauf hinausläuft, dass man erst einen neuen GM vorstellen wird. Davon ausgehend, dass man eben Spearman in eine andere Rolle setzt. Scheint zumindest eben das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Und dass dann dieser GM hingeht und sagt, ich möchte jetzt den oder den als Head Coach und sich dann eben einen neuen Head Coach aussucht. Und deswegen wäre ich auch gar nicht überrascht, wenn das mit dem GM eigentlich relativ schnell geht, weil auch wenn man da wieder die Reports sich angehört hat und angeschaut hat, es ist ein Monat her, dass schon gesagt wurde, dass die Vikings sich aktuell mit möglichen GM-Kandidaten beschäftigen. Auch das war was eben Darren Wolfson mal fallen gelassen hat. Und also einerseits muss es eine schnelle Lösung geben, wenn dieser GM sich halt den Headcoach aussuchen soll, weil da kann man nicht zu viel Zeit verlieren. Und andererseits glaube ich, auch da, wenn man sich die Reports schon anhört, ich glaube, da sind schon ein, zwei Namen sehr heiß im Rennen. Ich glaube, die sind da schon weiter, als wir das denken. Da ist, glaube ich, hinter den Kulissen schon relativ viel passiert. Und ich glaube auch, mit Blick auf die Folge, die da eben gestern rauskam, dass auch Devin Wolfson da schon eine etwas genauere Vorstellung von hat, auf wen es denn hinauslaufen wird. Also er hat mögliche Teams genannt, aus denen die neuen Kandidaten kommen. Er hat gesagt, dass man wohl einen Minority-Kandidaten favorisiert von Wolfs Seite aus. Und ich glaube auch, so wie er das gesagt hat, dass er schon mehrere Kandidaten namentlich im Kopf hat, auch wenn er die noch nicht verifiziert hat, deswegen er die auch noch nicht genannt hat. Aber ich glaube, dass man da schon relativ weit ist und dass es da nächste Woche sehr, sehr schnell gehen kann.
Ja, also ich... Bitte.
Dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Spiel jetzt am Wochenende, wollen da eigentlich keine große Preview bringen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es ja eben ein relativ unbedeutendes Spiel ist. Und deswegen jetzt mal grundsätzlich die Frage, weil das auch eben wieder die Frage ist, die bei uns in der Community am härtesten diskutiert worden ist. Zimmer hat gesagt, er lässt die Starter spielen. Er wird wie letztes Jahr gegen die Lions nochmal auf Sieg gehen. Wie seht ihr das? Würdet ihr in seiner Position auch die Starter spielen? Sollte man die Starter spielen lassen? Unabhängig jetzt von Simmers Perspektive? Und ja, generell, wie seht ihr da die Vor- und Nachteile?
Ich finde, das kann man so oder so sehen. Also ich würde, das ist auch, finde ich, immer eine Einzelfallentscheidung nach Spieler, weil ich würde jetzt nicht unbedingt noch Spieler einsetzen, die im nächsten Jahr sowieso nicht mehr bei uns sind. Das halte ich für Schwachsinn eigentlich. Bei der Quarterback-Frage habe ich mich ein bisschen länger mit beschäftigt, weil ich da doch zwiegespalten war. Allerdings, wer vielleicht den Norse Code Podcast gehört hat, in dem Arif Hassan nochmal gesagt hat, dass man gar nicht oft genug betonen kann, wie schlecht Kellen Mond im Training aussieht. Danach hatte ich dann doch eine andere Meinung, dass man vielleicht nicht unbedingt Kellen Mond da reinschmeißen sollte, sondern ihm vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit geben sollte, wie auch immer die Entwicklung dann weitergeht, weil das kann halt auch böse enden, also richtig böse für ihn. Und was die anderen Spieler angeht, ich würde unbedingt mal Wyatt Davis sehen, wie er sich schlägt gegen die Bears Front. Man ja immer wieder, dass er nicht sonderlich weit ist, was das angeht. Und ich finde es total schwer zu beurteilen. Auf der einen Seite geht es wirklich um gar nichts mehr. Warum sollte man da nicht den jungen Leuten noch eine Chance geben, sich mal zu beweisen? Im Prinzip könnte man es wie ein Preseason-Spiel angehen. Auf der anderen Seite kann ich schon die Seriosität verstehen, dass man da einfach noch mal mit einem Sieg aus der Saison gehen will, auch wenn es letztlich
unklar positioniert, und das würde ich hier gerne wiederholen. Also aus Fansicht mag es Sinn machen und aus Franchise-Sicht langfristig auf jeden Fall, junge Spieler spielen zu lassen, Rookie spielen zu lassen, Spieler, die nächstes Jahr nicht da sind. Allen voran ist dann natürlich Kellen Mond als Backup-Quarterback zu nennen, der da das Paradebeispiel ist, eigentlich die Entscheidung perfekt zusammenfasst, meiner Meinung nach. Und ja, ich würde mir wünschen, dass das passiert. Ich verstehe aber sehr gut, dass es nicht passieren wird, weil Mike Zimmer will gewinnen. Und es ist immer noch nicht 100% sicher, aber gehen wir davon aus, Mike Zimmer wird sein letztes Spiel für uns coachen, und das weiß er auch. Dann verstehe ich seine Entscheidung, nicht die Backups zu spielen zu lassen, sondern wirklich zu gewinnen. Ich denke, Mike Zimmer sieht diese Entlassung, sollte sie wirklich kommen, als nicht gerechtfertigt an. Einfach, weil er durchaus erfolgreich bei uns war, zumindest immer in der Regular Season. Ich meine, es zeugt auch von Qualität eines Coaches, wenn man nie weniger als 7 Spiele gewinnt in einer Saison. Ich habe gerade mal geguckt, er ist unter den Top 10 der aktuell aktiven Head Coaches, was Winning Percentage angeht. Das ist halt so ein bisschen die Kehrseite. Also wir hatten halt nie eine richtig schlechte Saison. Wie gesagt, das Schlechteste waren immer 7 Siege. Und ich denke, das wird Mike Zimmer inner sich denken, dass er da so ein bisschen das Scapegoat, dass das Bauernopfer ist. Ich teile diese Denkweise überhaupt nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, was auch die Sachen erklären würde, was Sven vorhin gesagt hat, dass er ungewohnt rabiat in Pressekonferenzen ist, dass er Spieler unter den Bus wirft, weil er, glaube ich, merkt, dass seine Luft eng wird, aber selbst nicht einzieht, dass er ein großer Teil des Problems ist. Jedenfalls, wenn Mike Zimmer so denkt, wird er alles versuchen, nochmal mit einem erfolgreichen Spiel seine Karriere bei uns zu beenden. Und ich kann es irgendwo verstehen, wenn ich bei meinem alten Arbeitgeber entlassen werde, da würde ich am letzten Tag auch eher eine Bewerbung für den neuen Arbeitgeber schreiben, als mich nochmal für die zukünftige Projekte reinzuhängen. Also nochmal, ich finde es selbst nicht gut, aber ich kann maximal da absolut verstehen, menschlich. Und das, finde ich, sollte man in die Bewertung mit reinnehmen. Ja, und so werden eben am Ende die Starter spielen. Aus Fernsicht kann man vielleicht sagen, dass es auch ganz angenehm ist, nochmal ein Spiel zu gewinnen, weil wir werden viele Namen oder einige Namen, die wir über Jahre lieb gewonnen haben, vielleicht das letzte Mal in Lila sehen. Ja, und dann ist eben die Frage, ob Kellen wirklich so die Bereicherung wäre dieses eine Spiel. Sven hat das gerade schon gesagt. Es sieht wirklich sehr schlecht aus. Da gibt es keine zwei Meinungen, zumindest bei den einigermaßen neutralen Beat-Reportern der Vikings. Aus Fansicht vielleicht, wenn man sich daran klammern möchte, es wird sehr wahrscheinlich Mike Zimmers letztes Spiel sein. Es werden einige Spieler, gerade auch Spieler, die wir länger schon im Team haben, die wir alle irgendwo gern gewonnen haben, werden zum letzten Mal das Vikings-Trikot tragen. Einer meiner Lieblingsspieler, Anthony Barr zum Beispiel, wird da sicher so einer sein. Und das sollte man vielleicht nochmal versuchen zu genießen oder wie auch immer. Von daher, ja, es wäre sinnvoller für die Franchise langfristig Mond zu starten und auch andere Backups. Aber ich bin jetzt auch nicht so sauer, weil ich jetzt auch nicht so viel Mehrwert sehe darin.
Ja, da kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Ich möchte es auch einfach nochmal betonen. Ich habe es mir gestern Abend nochmal bewusst gemacht. Wir sehen das Ende einer Ära am Sonntag und man sollte einfach sich nochmal bewusst machen, dass wir das Spiel vielleicht einfach genießen sollten. Nochmal gucken, nochmal Anthony Barr, wie du sagst, im Vikings-Trikot sehen und einfach, ja, auch das letzte Vikings-Spiel in dieser Saison einfach nochmal zu sehen und dann auf eine gute Offseason zu hoffen. Ich finde es nochmal spannend, wie die Stimmung im Stadion sein wird, ob es da eher eine Anti-Stimmung geben wird oder gar keine Stimmung. Und ja, appelliere an alle Vikings-Fans einfach, sich dieses Spiel nochmal für 3,5 Stunden zu geben und dann entspannt in die Playoffs zu gehen. Das wäre mein Tipp.
Ja, ich meine, wir haben es ja auch rauf und runter diskutiert. Also natürlich ist es für das Team nicht so sinnvoll, jetzt nochmal die Starter spielen zu lassen. Ich verstehe auch immer komplett, dass er das will. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also es gibt zumindest ein paar Spieler, wo es halt wirklich Nonsens ist und wo ich auch ganz ehrlich zumindest aus Owner-Sicht nochmal versuchen würde, da irgendwie auf Zimmer nochmal einzuwirken, dass er vielleicht doch zumindest den einen oder anderen rauslässt. Also allein wenn ich jetzt mal auf die Covid-Liste gucke und da drei O-Line-Starter sehe, dann will ich Kirk Cousins in diesem Spiel nicht sehen. Ich möchte den nicht hinter einer Backup-O-Line sehen, wo er dann eventuell noch vor der Offseason kaputt gemacht wird, was dann entweder seine nächste Saison oder einen möglichen Trade beeinflusst. Bitte nicht. Also, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn sich Cousins langfristig verletzt, am Ende eventuell noch für den Start der nächsten Saison ausfällt, dann nicht getradet werden könnte, sodass die Vikings dann auch mit seinem Salary Cap Hit gefangen wären. Und dann hättest du ein komplett verlorenes Jahr, wo du eigentlich gar nichts machen kannst, wo du den Rebuild nicht starten kannst, weil du hast keine Ressourcen dafür. Und wo du aber den Kader auch nicht besser machen kannst, weil der Vertrag von Cousins das nicht zulässt. Und im Endeffekt verlierst du ihn dann nächstes Jahr für ja nichts, kriegst dann nichts zurück, außer eventuell einen Compensatory Pick, der aufgrund der Tatsache, dass er mehr als 10 Jahre in der Liga ist, auch maximal ein Fünftrunden-Pick sein könnte. Das heißt, der Compensatory-Pick wäre nicht mal ein hoher. Also, das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte. Und deswegen ganz ehrlich, ich verstehe, dass man von Ownership-Seite Zimmer da nicht reinreden möchte, aber wenn tatsächlich mehrere O-Line-Starter, und ich muss mich jetzt korrigieren, O'Neal ist nicht mehr auf der Liste, ist jetzt wieder runtergekommen, das heißt, es sind nur noch in Anführungszeichen zwei O-Line-Starter mit Cleveland und Darisaw, die im Moment Stand jetzt fehlen würden. Das wird ja auch schon reichen. Um diese O-Line wesentlich zu schwächen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir da mit einer deutlich geschwächten O-Line reingehen, dann muss ich als Owner da sagen, ey, das ist unser wertvollster Spieler. Wir können uns in keinster Weise leisten, egal was wir mit ihm in der Offseason vorhaben, den zu verlieren, den wollen wir nicht auf dem Feld sehen. Und ich verstehe, dass Zimmer sich dagegen sperren würde und ich verstehe, dass er das nicht wollen würde, aber da muss ich ganz ehrlich von Teamseite irgendwann sagen, da kann ich ihn nicht machen lassen. Also bei aller Dankbarkeit, die ich habe und bei allem Verständnis, die ich dafür habe, dass er nochmal einen guten Abschluss haben will, aber wenn wirklich Starting O-Liner fehlen, dann darf Cousins dann nicht auf dem Feld stehen.
Aber man muss ja sagen, also durch die neuen Protokolle bin ich mir ziemlich sicher, dass die alle spielen werden. Es ist ja inzwischen so, dass die einfach nur 5 Tage aussetzen müssen und die sind, glaube ich, alle am Montag auf die Liste. Also die sollten alle spielen, meiner Meinung nach.
Na, wobei es da auch Berichte gegeben hat, es wurde nicht namentlich genannt, aber es gab Berichte, dass mindestens einer wohl kräftigere Symptome haben soll. Und wenn das der Fall ist, dann wird er sicher nicht spielen. Also,
ja, wenn er großartig Symptome hat, spielt er nicht. Aber also O'Neal kam jetzt auch wieder. Ich bin da jetzt mal relativ optimistisch. Klar wird man sehen. Eric Kendricks ist ja auch ein großer Name, der auf der Liste sitzt. Durch die neuen Protokolle ist es aber alles nicht mehr so wild. Auch wenn das epidemiologisch vielleicht nicht die sinnvollste Variante ist, aber für ein Football-Team ist Covid leider nicht mehr so das Problem, wie man denkt.
Ja, wir werden sehen, wer da am Ende noch von der Liste runterkommt. Also wie gesagt, wenn die Starter spielen, dann hoffe ich trotzdem, dass man, also ausnahmsweise hoffe ich dann mal, dass man wirklich nur Ding und Dank und nichts Langes spielt, einfach damit Cousins nicht mehr auf die Fresse kriegt. Das heißt, da darf Kubiak dann mal genau das Playcalling machen, was er so gerne hat mit den ganzen kurzen Pässen auf CJ Ham. Das ist mir dann alles egal. Hauptsache Cousins kriegt nichts mehr ab. Weil da brauchen wir uns nichts vormachen. Also wenn der was abkriegt, dann können wir dieses Jahr sowohl aus einer Rebuild-Perspektive als auch aus sportlicher Perspektive können wir das vergessen. Ja, jetzt gibt es aber natürlich, und da gehen wir jetzt in den Preview-Teil über. Ich hatte ja gesagt, über das Spiel werden wir nicht viel previewen, das macht auch keinen großen Sinn. Aber es gibt ja auch Teams in dieser Liga, zu denen die Vikings eben leider nicht gehören, die im Moment ganz andere Gedanken haben, bei denen es gerade darum geht, sich vernünftig auf die Playoffs vorzubereiten, wo dann eben auch eher Starter geschont werden, weil man die halt für die Spiele in den nächsten Wochen haben möchte. Deswegen möchte ich jetzt mit euch mal einen Blick darauf werfen, wie ihr die Playoffs dieses Jahr seht. Ich meine, wir haben eine Saison gehabt, die so eng war wie lange nicht mehr an vielen Stellen, wo es schwierig ist, klare Favoriten zu nennen. Deswegen jetzt mal generell, wen seht ihr erstmal als Favoriten, sowohl in der NFC als auch in der AFC, und auf der anderen Seite natürlich, auch das ist ja immer interessant, was ist ein Team, eventuell eins der Wildcard-Teams oder einer der schwächeren Division-Sieger, die jetzt noch nicht so auf der Rechnung stehen, von denen ihr aber glaubt, dass sie eventuell in den Playoffs doch noch überraschen könnten.
Ich fange mal an. Also ich sehe es genauso wie du, Jonas, und das teilen wahrscheinlich auch die meisten, dass es wirklich schwer ist, im Moment in beiden Divisions einen klaren Favoriten herauszufiltern. In der AFC sind die Titans ja vorne. Ja, Derrick Henry kommt zurück, was sicherlich dem Play-Action-Spiel da helfen wird, aber ich weiß nicht, ob ich sie als klaren Favoriten oder als größten Favoriten in der AFC sehen würde. Da habe ich ja die Chiefs auf jeden Fall im Blick, auch wenn es jetzt der langweilige Pick ist. Was die NFC angeht, ja, da ist es wirklich, also ich finde es da noch enger, die Packers, die Rams und die Bucks habe ich da, ja, wobei die Bucks habe ich schon eher als Top-Favoriten, die Packers und die Rams so ein bisschen mit Abstand dahinter, mit leichtem Abstand. Ansonsten, das fällt ja relativ, wenn in der NFC sind noch 2 Plätze frei, und 49ers, die Saints kämpfen ja noch drum. Da muss ich sagen, klar, wenn die Cowboys heiß laufen oder die Cardinals wieder zu ihrer Anfangsform zurückfinden, können die immer für einen Run gut sein. Den Eagles traue ich es eher nicht zu, einfach weil ich von Jalen Hurts nicht viel halte. Die Saints und 49ers, wenn die noch reinrutschen oder wer von den beiden reinrutscht, glaube ich auch, wird nur ganz, ganz kleine Außenseiterchancen haben. Und in der AFC bin ich sehr gespannt auf die Bengals, was die dort ja, reißen können, wenn Burrow und Chase heiß laufen. Ich glaube, das wird spannend. Und da ist ja noch deutlich mehr offen. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, haben die Ravens sogar noch Außenseiterchancen, in die Playoffs zu kommen. Die Chargers und die Raiders mit ihrem Play-In-Spiel jetzt am Wochenende, das wird auch interessant. Und da sehe ich halt auch die Chargers definitiv als so ein Dark Horse mit Justin Herbert. Und die Patriots darf man, glaube ich, auch nie abschreiben. Die würde ich auch noch relativ weit auf meine Liste der potenziellen Überraschungsteams setzen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alle genannt. Stefan, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also erstmal hast du natürlich absolut recht. Die Saison ist unglaublich knapp in der Spitze. Verspricht, glaube ich, viel Spaß für die Playoffs, auch als neutraler Fan. Ich freue mich wirklich drauf. In der AFC gehe ich mit. Ich bleibe da beim langweiligen Pick. Die Chiefs sind da für mich mein Super Bowl-Kandidat. Die Chargers sind natürlich so ein Dark Horse, die praktisch schon bei so vielen Leuten Dark Horse sind, dass sie gar nicht mehr ein Dark Horse sind, gefühlt. Bin da eher ein bisschen kritischer bei den Chargers, aber klar, wenn ich mir das mit den Raiders vergleiche oder den Ravens, den Teams, die gerade nicht drin sind, oder auch den Steelers, dann ist das natürlich eine andere Qualität. Ich habe neben den Chiefs in der AFC tatsächlich die Patriots relativ weit vorne. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob Bill Belichick weiter damit durchkommt, dass er Mac Jones nicht viel zutraut und trotzdem 10 Spiele gewinnt. Ob das in den Playoffs noch drin ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Belichick in Playoff-Spielen, auch wenn sie wahrscheinlich auswärts für die Patriots sein müssen, zumindest auch gute bis sehr gute Quarterbacks sehr gut nerven kann mit dieser Defense. Und dann den Patriot-Spiel von wegen Ball sichern, keine Experimente in der Offense und dann ein ugly Win gegen wirklich Teams rausspringt, die eigentlich auf dem Papier deutlich besser sind. In der NFC hatte ich letzte Woche noch die Cowboys ganz oben. Jetzt haben die ziemlich bitter gegen die Cardinals verloren. Das zeigt einfach, ich sage es ungern, aber die Packers sind für mich im Moment das beste Team der Liga. Die Offense ist einfach so konstant und stark, dass ich da nicht viel sehe. Ansonsten, die Buccaneers, habe ich mich gewundert, dass du sie tatsächlich als Nummer 1 Favorit gesehen hast. Ich bin da jetzt doch relativ weit weg inzwischen. Die haben sich jetzt wieder gegen die Jets sehr schwer getan. Die haben inzwischen kaum gesunde Wide Receiver. Und die gesunden Wide Receiver, die sind auf anderen Wegen sehr komisch unterwegs, wie wir alle wissen. Klar, du hast Tom Brady in den Playoffs, das ist natürlich ein Faktor. Ich glaube, Gronk kann auch irgendwann wieder zurückkommen, wenn ich es richtig weiß, bin mir aber nicht sicher. Aber ich traue den Buccaneers dieses Jahr gar nicht so viel zu. Also ich traue denen eher zu, dass es ein One-and-Done wird, als dass sie wirklich den Super Bowl holen. Und dann sind für mich die Rams ein großes Fragezeichen, weil die Rams haben vielleicht den besten Kader in den Playoffs, müssten aber mal anfangen, irgendwie das Matthew Stafford den Ball nicht mehr zu gegnerischen Linebackern wirft. Wenn das klappt für 3 Spiele, dann habe ich die als Favoriten. Ich glaube aber nicht, dass es klappt. Von daher sehe ich tatsächlich Chiefs und Packers im Super Bowl.
Ja, also in der AFC, ich glaube, da sind wir alle langweilig, aber es ist halt, es hat halt auch einfach seinen Grund. So, es gibt ja einen Grund, dass die Chiefs in den letzten 2 Jahren im Super Bowl gestanden haben, dass sie wieder Top-Favorit sind. Ich habe ja dieses Jahr auch an den Power-Rankings von Leadblogger mitgearbeitet und hatte, glaube ich, die Chiefs in fast allen Power-Rankings, auch während der schlechten Phasen, von allen Autoren immer am höchsten. Weil wenn du so einen Quarterback hast, und das ist das, worüber wir ja auch oft geredet haben mit Cousins und so weiter, also wenn du so einen Quarterback hast, dann bist du immer irgendwie Favorit und dann kann man immer eher davon ausgehen, dass man das doch irgendwie rumgedreht kriegt, als die Teams, die halt eher weniger über den Quarterback kommen. Und deswegen traue ich den Chiefs auch deutlich mehr als den Titans. Ja, die Titans sitzen an Nummer 1, die wissen aber wahrscheinlich selber nicht ganz genau, wie sie da hingekommen sind. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt das Playoff-Picture der AFC angucke, dann habe ich mindestens 3, 4 Teams, die ich stärker sehe als die Titans. Also ich sehe die Patriots als stärker, auch wenn Mac Jones natürlich ein Fragezeichen ist. Ich sehe die Bills stärker und ich sehe die Bengals stärker. Und unter Umständen, wenn sie es schaffen, sich mal endlich nicht immer selber im Weg zu stehen, auch die Chargers. Also ich persönlich halte von den Titans echt nicht so viel. Und nochmal, also ich glaube, die wissen selber nicht so ganz genau, warum die an Nummer 1 der AFC stehen. Und ich meine, ich gehe davon aus, dass die Titans tatsächlich an Nummer 1 durchgehen, weil sie haben jetzt ihren Week 18 Matchup gegen die Texans. Ja, die Texans haben nicht so schlecht gespielt und ich meine, die Titans haben sogar gegen die Texans das Hinspiel verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, so ganz durch sind sie da noch nicht, aber ich glaube nicht daran, dass sie sich das jetzt nochmal nehmen lassen gegen Houston. Aber in den Playoffs traue ich diesem Team eigentlich relativ wenig zu, zumal ich befürchte, dass das Playcalling mit Derrick Henry im Backfield auch wieder schlechter wird. Wieder deutlich eindimensionaler. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die Chiefs natürlich, aber eben auch die Passing Offense der Bengals, die Passing Offense der Bills, sehe ich da stärker. Ich sehe die Patriots, glaube ich, als Matchup ganz schwierig für die Titans, weil man gegen die Patriots nicht laufen kann. Die haben eine brutal gute Run-Defense, also auch Pass-Defense genauso, aber ich glaube, gegen die Patriots, das wäre ein ganz mieses Matchup für die Titans. Also das könnte ganz bitter ausgehen. Und eben wie gesagt, selbst die Chargers, wenn Herbert heiß läuft und das Playcalling ihm nicht im Weg steht, dann sehe ich auch die Chargers als stärker an. Also ich traue den Titans wirklich überhaupt nichts zu. In der NFC natürlich ein bisschen anders. Ich finde die Packers auch so ein bisschen scheinriesemäßig. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie relativ viele knappe Spiele dieses Jahr gewonnen haben. Was ja grundsätzlich eher, das wissen wir ja, eine Angelegenheit ist, die etwas, die sich irgendwann wieder ausgleicht. Dazu gehören die Packers auch vom Point Differential, was normalerweise relativ gut ist, was langfristige Prognosen angeht, eher zu den schwächeren Teams an der Spitze. Aber auch das wird halt eine Matchup-Frage. Und das ist, glaube ich, in der NFC ganz entscheidend. Also dann einen Favoriten rauszunennen, es wird halt der sein, der im Endeffekt heiß läuft. Ich glaube, bei den Teams hinter den Packers von 2 bis 5, Rams, Buccaneers, Cowboys, Cardinals, wenn einer von denen heiß läuft, dann würde ich die über die Packers nehmen. Alle 4. Aber die sind halt im Moment alle nicht an dieser Stelle, dass sie heiß laufen. Es reicht aber halt, dass einer heiß läuft. Und in dem Moment wird es dann wieder schwierig für die Packers. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass es dann doch auch in der Championship oder so wieder ein sehr bitteres ausgeben könnte für Green Bay. Von den anderen, von den zwei Wildcard-Teams, die da am Ende noch reinrutschen mit den 49ers und den Eagles oder eben den Saints, von denen halte ich überhaupt nichts. Die werden in der Wildcard-Runde einmal schnell überrollt und dann wird die Nummer gut sein. Eagles, kann ich mir vorstellen, können ein bisschen unangenehm zu spielen sein, einfach weil die relativ viele Big Plays defensiv haben. Die haben keine gute Defense insgesamt, haben aber eine Defense mit relativ vielen Big Plays und das könnte halt ein bisschen unangenehm werden, so ein bisschen wie das Spiel letztes Jahr der Buccaneers gegen das Football-Team, denen man ja auch nichts zugetraut hat, was aber eben etwas unangenehm geworden ist, aber insgesamt traue ich diesen Teams relativ wenig zu. Als Favoriten, ich sehe auch irgendwie, also die Packers sehe ich eben doch als Favoriten, wenn keiner von den Highs läuft, aber irgendwie, also ich würde die Buccaneers nicht rausnehmen aus der Rechnung. Ja, sie haben Verletzungsprobleme, aber wenn es gezählt hat, dann ist das halt doch irgendwie das Team, dem ich dann am ehesten doch wieder vertrauen würde, auch weil sie statistisch mit die stabilsten dieses Jahr waren. Also sowohl bei EPA Pro Play, DVOA etc., die sind immer doch irgendwie mit vorne gewesen und die anderen haben eben doch hier und da ihre Wellenbewegungen gehabt und bei den Buccaneers mit ganz wenigen Ausnahmen gab es die halt irgendwie nicht oder weniger. Das heißt, neben den Packers sind die Buccaneers halt noch so mit das konstanteste Team meiner Meinung nach. Und denen traue ich da halt einfach mehr als den Rams. Den Rams, den würde ich sehr viel zutrauen, wenn das Quarterback-Play passen würde. Aber Stafford, du hast es schon gesagt, also was der in den letzten Wochen abgeliefert hat, war schon sehr bitter. Und ich glaube, das wird ihnen auch den Playoff-Run kosten. Gerade wenn Stafford halt in einer möglichen Championship in Green Bay, so einem, im kalten Lambeau spielen müsste, dann wäre, glaube ich, vorbei. Dann wäre das Ticket für die Packers zum Super Bowl. Ja, die Cowboys hätte ich auch gedacht vor einer Woche irgendwie. Also die Defense ist gut wegen der Front und hat Big Plays. Aber offensiv ist das halt irgendwie wieder sehr, sehr inkonstant. Bei den Cardinals sowieso. Also, wenn ich jetzt die Favoriten hintereinander packen würde, würde ich sagen Packers, Buccaneers, Cowboys. Und dann die Cardinals. Weil den Rams, den traue ich es wirklich nicht zu, einfach wegen Stafford. Also, Stafford ist da meiner Meinung nach das Gewicht am Fuß, was die Rams da wirklich aufhalten wird. Ich hätte die Rams ganz vorne, wenn Stafford konstanter spielen würde. Aber das sehe ich halt einfach nicht. Und der Trend diese Saison geht ja eigentlich bei ihm eher runter, als dass er hochgeht. So, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir in unsere Predictions und auch da tippen wir diese Woche nicht das Spiel, sondern haben jeweils sowohl eine Bold Prediction als auch ein mögliches Super Bowl Matchup. Also erstmal tippen wir das Super Bowl Matchup und danach Playoff Bold Predictions.
Ja, dann fang ich mal an. Ich setze in der AFC auf die Chiefs, also Patrick Mahomes, und sage, dass die Chiefs im Super Bowl gegen die Packers spielen.
Wer gewinnt?
Die Chiefs. Ich werde nicht auf die Packers setzen.
Dann werde ich mich da 1:1 anschließen. Habe es vorhin schon gesagt, Chiefs gegen Packers. Mahomes holt sich den zweiten Ring.
Dann muss ich ja irgendwie mal was anderes tun. Kann das in der AFC nicht machen. In der AFC setzen sich die Chiefs durch. Ich habe gesagt, das zweitkonstanteste Team hinter den Packers sind die Buccaneers gewesen, die auch, glaube ich, von Met einfach aus Matchup-Sicht einfach unangenehm für Green Bay sind. Weil die Packers, das ist eins der wenigen Teams, wo die Packers die Trenches verlieren könnten. Was gerade bei kalten Spielen natürlich immer eine Sache ist, die entscheidend werden könnte. Und deswegen sage ich, wir sehen ein Rematch zwischen Chiefs und Buccaneers, aber aus guter Rematch-Manier gewinnt dieses Mal die Chiefs. Also die Chiefs gewinnen den Super Bowl gegen die Buccaneers. Jetzt Bold Predictions.
Auf Spieler bezogen oder wie wollen wir das machen?
Wie du das möchtest. Also es kann auf Spieler, auf Teams etc. bezogen sein.
Wenn Will
du
jemand anders
kurz,
anfangen? Ich muss erst
ja, wenn du
überlegen.
kurz Zeit brauchst, dann fange ich an. Ich sage in der NFC, gewinnen zwei Wildcard-Teams ihr Wildcard-Spiel, sodass die Buccaneers und die Cowboys one and done gehen.
Das?
Ja, dann mache ich jetzt weiter. Ich gehe auch mit One-and-Done-Predictions, sage aber eine, die vermutlich populärer hier wäre. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich realistisch ist, aber zumindest in der AFC ist es das auf jeden Fall, aufgrund dessen, was ich gesagt habe. Und in der NFC habe ich gesagt, wenn die jeweiligen Teams zu ihrem Potenzial spielen und heiß laufen, dann sehe ich sie stärker als die Packers. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, beide Number One Seeds gehen One and Done.
Okay, also
wohl genug auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja. Ja, das stimmt. Also für die AFC habe ich mir jetzt mal zwei Spieler rausgesucht. Ich sage, dass die Bengals oder eine Mannschaft und die Bengals kommen ins Championship Game und Joe Burrow und Ja'Marr Chase werden auf dem Weg dahin und auch im Championship Game insgesamt für 5 Touchdowns sorgen. In der NFC sage ich, dass Tom Brady, also die Buccaneers kommen auf jeden Fall ins Championship Game, denke ich, gegen die Packers und Tom Brady wird wieder seine Form beibehalten und im Championship Games in einem Losing Effort für 350 Yards werfen.
Ja, damit sind wir am Ende. Natürlich nicht ganz für die Saison. Es wird nochmal eine Season Review geben. Natürlich. In dem Fall werden wir dann vermutlich auch schon auf die Personalien, über die wir heute sehr viel gesprochen haben, nochmal zurückblicken können, sehen können, was die Vikings dann gemacht haben, weil das wird sich ja vermutlich zu einem großen Teil schon innerhalb der kommenden Woche abspielen. In dem Sinne hoffe ich, dass trotzdem alle möglichst viel Spaß dieser Saison abgewinnen konnten, auch wenn das natürlich eine Saison war, die nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Trotzdem natürlich können wir uns jetzt entspannt zurücklehnen, uns die Playoffs anschauen, hoffen, dass meine Bold Prediction zutrifft, weil ich glaube, jeder Vikings-Fan würde sich das definitiv erhoffen. Und in dem Sinne noch ein bisschen schönen Football sehen. Ein gutes Jahr an alle Zuhörer. Wir melden uns dann wieder mit der Season Review. Hat uns dieses Jahr wie so oft sehr viel Spaß gemacht, dass wir diese Saison mit euch begleiten durften. Und da möchte ich mich auch bei allen Zuhörern nochmal bedanken, bei meinen Kollegen hier im Podcast nochmal bedanken. Es hat wie immer viel Spaß gemacht und Skol.
Da schließe ich mich an. Danke an alle Zuhörer. Danke an das tolle Team hier. Wir hören uns wieder. Skol.
Von mir auch ein riesiges Dankeschön an alle hier vom Podcast-Team und natürlich auch die Zuhörer. Von mir auch. Skol.